Ich weiß nicht, ob es da einen Mechanismus für gibt. Was ist denn meine innere Stimme?
Ich habe kein Tinnitus mehr.
Tibetanischer Kehlkopfgesang.
Ja, das ist es auch. Alles ist schlimm. Tja, ne?
Ja, ne?
Ja.
Was ein Timing. Herzlichen Glückwunsch zur 69. Ausgabe des Florian Primel Podcasts. Lange nichts von euch gehört, lange nichts von uns gehört. Ihr wisst es noch nicht, Lars weiß es schon. Wir haben schon vor 2 Wochen eine Sendung aufgenommen, die ich aber für so beschissen befunden habe, dass wir sie vielleicht im Rahmen einer Sendungsinception dann irgendwann mal einstreuen werden.
Ja.
In dieser Sendungsinception werdet ihr erfahren, was aus unseren Konzertreisen geworden ist und in epischerer Breite als in dieser Sendung, warum alles schlimm ist. Lars, schön, dass du da bist. Warum ist denn alles schlimm?
Weihnachtsgeschäft. Also jeder, der irgendwie in der Dienstleistungsbranche tätig ist, weiß, was schlimm an Weihnachten ist, und das ist nämlich das Weihnachtsgeschäft. Bei uns besonders schlimm, weil wir Saisonartikel praktisch fertigen und der Bedarf gen Weihnachten doch sehr, sehr hoch ist.
Quasi gegen unendlich tendiert.
Ja, genau, er tendiert stark gegen unendlich. Es haben uns zudem auch noch Leute verlassen auf der Arbeit, statt mehr zu werden, wie wir es eigentlich geplant haben, haben wir nun viel mehr Arbeit mit weniger Leuten, was dazu führt, dass alle momentan unendlich lange Stunden reißen. Wochenenden werden gearbeitet und ein Ende ist zum Glück jetzt so langsam in Sicht. Sodass ich jetzt sagen kann, eine Woche noch durchhalten und dann wird die Hose aufgemacht und dann wird erst Mitte Januar wieder gearbeitet.
Ja, wir haben uns ja gerade schon vor der Sendung so ein bisschen abgeglichen. Bei mir sieht es ähnlich aus, vielleicht nicht ganz extrem so schlimm, aber auch schon nicht mehr schön. Bei meiner Frau sieht es genauso schlimm aus wie bei dir ungefähr, so dass ich hier ein bisschen stärker mit Haushalt befasst bin als sonst. Also insgesamt viel Arbeit, wenig Bier, und so ist es auch geschuldet, dass wir die letzte Sendung nicht in der Performance, die ich von unseren Sendungen erwarte, abliefern konnten und sie darum erst später kommen wird, in gefilterter Form.
Ja, wir geloben Besserung. Wir haben ja seit der letzten, bevor wir die letzte Sendung aufgenommen haben, auch ewig nicht mehr an der Mikrofon gesprochen. Das muss man ja auch einfach mal so sagen. Mhm. Und die Zeit, sich einzurufen, das passiert halt nicht so von jetzt auf gleich. Also eine gewisse Regelmäßigkeit ist der Qualität schon recht zuträglich, oder?
Ich denke auch. Also 6 Wochen einfach nicht zu senden, ist wahrscheinlich sowohl für unsere Performance schlecht, als auch, glaube ich, für die Performance auf Hörerseite. Mhm. Also ich bin sehr gespannt, ob uns noch irgendjemand außer unseren 2 bis 3 Lieblingshörern zuhören wird. Mhm. Ich werde es in den Statistiken sehen. Also wenn ihr noch da seid, dann freuen wir uns darüber sehr. Und wenn nicht, dann kommt doch einfach wieder, wenn ihr diese Datei auf der Straße findet.
Euch. Aber bitte wieder. So, also, aber genau. Weil wir ja auch jetzt gar nicht so mit den großen, schweren Themen alles ist schlimm eigentlich anfangen wollten und großen Schlimmigkeiten der Welt und Deutschlands jetzt hier auch nicht von hinten aufräumen wollen, haben wir uns gedacht, fangen wir mal mit einem seichten Thema für die quasi Comeback-Sendung an und machen einfach mal wieder ein bisschen Fragen und sinnieren über die Welt und schweifen vom Thema ab, wie wir es auch schon immer gemacht haben.
Genau, wie es unsere große Stärke ist.
Ja.
Fragen nicht als Fragen zu begreifen, sondern einfach nur als Stichwortgeber.
Ja.
Aber bevor du mit der ersten Frage beginnst, habe ich eine Frage.
Ja.
Beziehungsweise hatte diese Fragen eine Arbeitskollegin von mir.
Oh nein, nicht auszuhalten.
Denn heute im Radio hörten wir, dass die Anwälte verschiedener Hinterbliebener des Attentats auf den Breitscheidplatz, der sich ja jetzt gerade das erste Mal jährt, genau, auf höhere Entschädigungen klagen wollen.
Ja.
Und wir haben uns gefragt, beziehungsweise die gute Kendra hat sich gefragt, auf was für einer Basis bekommt man denn da vom Staat Geld, wenn man von irgendjemandem überfahren wird? Im Rahmen eines Anschlags. Wie kann das denn sein? Also nicht, dass irgendjemand von uns das in Abrede stellen möchte, dass das eine gute Idee ist, Hinterbliebene und Opfer von Anschlägen zu entschädigen. Aber warum? Also wie? Wie ist der Mechanismus dazu? Auf welcher Basis passiert das und warum ist der Staat dafür zuständig?
Das ist eine ganz fantastische Frage, ne? Über die ich mir ehrlich gestanden noch nicht einmal in meinem Leben Gedanken gemacht habe.
Ich nämlich auch nicht. Und ich habe es auch vermieden, heute das irgendwie nachzulesen, damit wir da einfach ins Blaue hinaus Blödsinn reden können. Mhm. Aber das ist wirklich interessant, oder?
Ja. Ja, das.
Was für ein System greift an dieser Stelle?
Ja, also vor allem, warum greift denn da der Staat? Also ich hätte jetzt eher gesagt, dass das irgendeine Versicherung tragen muss, oder? Das ist doch auch, wenn ich jetzt einen Autounfall baue und dabei jemand zu Schaden kommt, dann trägt das doch auch meine Versicherung. Mhm. Also müsste es da nicht eigentlich irgendeine Versicherung geben, die da greift, aber es ist halt auch irgendwie wieder, also das war ja dann wirklich auch absichtlich irgendwie einen Menschen umgebracht und da in Weihnachtsmarkt gefahren. Das ist ein ganz interessanter Sachverhalt, aber ich versuche da gerade im Hintergrund drüber nachzudenken, wie ich denn da jetzt in diesen Sachverhalt den Staat irgendwie reinbringen Richtig. Kann, dass er da in den Zugzwang gerät, irgendjemandem Geld zu geben, weil irgendjemand jemanden umgebracht hat.
Also tatsächlich, und das ist das Einzige, was ich an einigermaßen validem Wissen dazu beizutragen habe, hat es sich wohl so begeben, dass der Staat zuerst, sagen wir, kein großes Interesse daran bekundet hat, die Hinterbliebenen zu entschädigen, weil er sich auf den Standpunkt gestellt hat, das wäre ja quasi ein Verkehrsunfall gewesen, womit tatsächlich irgendeine Art von Versicherung hätte greifen müssen.
Ich sag mal, Verkehrsunfall ist jetzt da vielleicht.
Ja, richtig. Das war pietätlos und absurd und ist auch nicht durchgekommen, ganz offensichtlich.
Zum Glück.
Was ich mir aber durchaus vorstellen könnte, ist ja, dass an dieser Stelle Schadenersatz gezahlt werden muss. Für die Verletzten und auch für die Toten,
ja.
Also an die Hinterbliebenen. Aber ja kein Adressat dafür mehr da ist, da ja der den Schaden verursacht hat, schlichterdings nicht mehr am Leben ist, somit auch sein Versicherungsschutz sicherlich erloschen ist. Und auch er ja ansonsten nicht mehr heranzuziehen ist, um Schadensersatzzahlungen zu leisten. Und vielleicht tritt dann ja an dieser Stelle der Staat mit irgendeiner Instanz da auf den Plan. Wenn halt ansonsten nicht niemand greifbar ist.
Und das ist ja die Frage, ist denn an Hinterbliebenen von dem Attentäter niemand greifbar, die für sein Verhalten haftbar gemacht werden können?
Passiert das? Ist das möglich?
Schulden können ja vererbt werden. Von daher, also könnte ich mir das durchaus vorstellen, dass in irgendeiner Form auch jemand zur Verantwortung gezogen werden könnte, wenn da irgendwas zu holen wäre.
Also es gibt bestimmt so einen Mechanismus, dass irgendwelche Verwandten, Familienangehörigen, wie auch immer, Schadensersatz leisten. Aber ich glaube, damit würde man in diesem Fall nicht durchkommen. Ich glaube, das gilt nicht. Ich glaube, die mit in Verantwortung zu nehmen, wird sehr, sehr schwer, wenn nicht überhaupt gar nicht beweisbar sein.
Ja, na klar. Das ohne Frage. Gut, aber du hast die Sache auch noch nicht aufgeklärt und weißt eigentlich gar nicht, wie der Starter jetzt.
Nee, ich habe nicht nachgelesen. Ich dachte, wir philosophieren einfach so ein bisschen idiotisch vor uns hin. Was ich mir dann auch noch vorstellen könnte, ist, dass es so eine Art von Amtsversagen quasi geht, was man da geltend machen könnte.
Amtsversagen im Sinne von, die Polizei hat nicht früh genug erkannt, dass es da einen Gefährder gibt?
So in etwa.
Oder hat einen Gefährder nicht als akut genug gesehen? Denn der war ja, glaube ich, schon oft auf dem Radar. Mhm.
Also, ich weiß nicht, ob es da einen Mechanismus für gibt, für wenn so etwas, wenn es denn diesen Begriff überhaupt gibt, aber du weißt, was ich meine, wenn so etwas stattfindet, dass dann Haftung eintritt. Aber das könnte ich mir dann auch noch vorstellen.
Aber wird man denn auch vom Staat entschädigt, wenn jemand jemanden umbringt? Oder muss es dafür erst ein terroristischer Anschlag sein?
Naja, wenn jemand jemanden umbringt, ich glaube, die Besonderheit dieses Falles liegt ja darin, dass der Attentäter nicht mehr am Leben ist. Wenn jemand jemanden umbringt, selbstverständlich, dann hat der Schadenersatz zu leisten.
Ja, aber wenn,
vermutlich wird er das in aller Regel nicht können und ich bin mir auch relativ sicher, dass dann sowieso erst instanzlich der Staat eintritt und derjenige, der den Schaden verursacht hat, das dann an den Staat abstottert, damit die Hinterbliebenen oder Geschädigten halt erstmal ihr Geld bekommen.
Ja.
Das fällt ja nun auch raus.
Ja, aber Mord, wenn jemand jemanden umbringt und sich dann selber noch richtet.
Ja.
Dann fließt denn dann Geld? Also ist das irgendwie Usus?
Das weiß ich tatsächlich nicht.
Das ist ja...
Ich nehme es aber schwer an. Denn die Hinterbliebenen würden ja irgendeine Art von Kompensation erhalten, wenn der Mörder nicht stürbe.
Mhm. Ja. Ja, und das ist ja.
Und vermutlich tritt dann an dieser Stelle irgendwie der Staat, aus welchem Topf auch immer.
Ja, das ist ja die nächste Frage. Ich meine, das ist natürlich ganz fantastisch, dass der Staat das macht, aber ich frage mich halt gerade, wieso und wann und woher? das sind so die drei großen Ws, die da gerade in meinem Kopf rumtanzen.
Wieso? Weil es richtig ist. Wann, wenn Gerichte entschieden haben? Woher? Von dir.
Ja.
Schlicht und ergreifend.
So einfach lässt sich das also erklären.
Selbstverständlich.
Nee, also, gute Frage. Ich würde mal sagen, das forschen wir mal nach.
Das sagen wir ganz oft und tun das dann nie. Aber... Und das passt auch nicht in die nächste Folge. Wir wollen noch nicht spoilern, was wir in der nächsten Woche, ja, in der nächsten Woche machen werden. Aber das wird nicht so gut da reinpassen. Und dann machen wir das in die Hausmeisterei ganz am Anfang. Dann ja, geht das vielleicht.
Genau. Wir sollten eine Notiz machen, um der Demenz entgegenzubeugen.
Okay. Dann würde ich diese Notiz gleich machen und du kannst die Zeit nutzen, um zu erzählen, was wir denn jetzt weiter für Fragen haben werden in dieser Sendung.
Genau so ist es. Nachdem wir ja nun schon einige Fragesendungen hinter uns gebracht haben und diverse Frageformate durchexzessiert haben, sind wir nun angekommen in der Vogue, die Zeitschrift für den Mann, nämlich die kleine... Oder das kleine Kapitel Fragen ohne Antwort, das haben wir schon mal gemacht und befinden uns heute ganz zufällig in der Novemberausgabe aus dem Jahr 2013.
Ganz wunderbar. Also,
ihr müsst nicht mit tagesaktuellen Fragen rechnen, aber durchaus mit erstaunlich guten Fragen, muss ich mal eben so sagen.
Also, ich wollte es gerade sagen, ich hatte die Fragen vom letzten Mal sehr, sehr unangenehm in Erinnerung. Mhm. Und du sagtest ja vorhin schon, dass die nicht so schlecht wären. Du hättest da ja schon mal kurz einen Blick reingeworfen.
Ja.
Ich bin also gespannt.
Mhm. Ich auch, weil das sind ganz coole Fragen, die wir, glaube ich, unterschiedlich beantworten werden. Von daher würde ich sagen, kick it. Frage Nummer 1. Besitzen Sie das Zeug zur Rampensau? Große Stille. Also, wenn du noch kurz nachdenken
ich
musst.
Ich denke noch kurz nach.
Weil ich spiele ja in einer Band und bin die Bühne gewöhnt und habe auch keine Schmerzen, irgendwie vor Leuten zu sprechen. Und von daher würde ich schon sagen, ein Stück Rampensau und egozentrisch muss man, glaube ich, schon sein, wenn man hier auch irgendwie im Podcast spricht und meint, dass das Leute interessiert. Also von daher würde ich schon sagen, ja, ein Stück Rampensau steckt auch in mir. Und ich unterstelle es auch dir, dass in dir auch eine Rampensau steckt.
Tatsächlich habe ich als letztes an diesen Podcast gedacht, aber du hast natürlich recht. Wobei zu glauben, dass das Leute interessiert, glaube ich, nicht im Wesentlichen Extrovertiertheit, sondern Selbstüberschätzung ist. Anders kann es eigentlich nicht sein. Mhm. Aber ja, wenn ich zurückdenke, dann war ich in Referaten eigentlich auch immer ganz gut.
Mhm.
Nicht zwingend inhaltlich, aber zumindest auf der Performance-Ebene.
Ja.
Und auch ansonsten kann ich mir durchaus vorstellen, auch auf einer Bühne zu stehen und vor Leuten zu sprechen. Ich weiß, dass ich dann relativ fix in so einen Modus komme, der so ähnlich ist wie der jetzt hier im Podcast, bei dem man dann auch einfach so drauf losmachen kann, ohne sich besonders unangenehm dabei zu fühlen.
Ja.
Von daher, ja, ich denke.
Ne, also da sind wir uns jetzt einig.
Ja, vielleicht sollten wir irgendwann mal auf einen dieser Podcast-Workshops oder so gehen und da einen Vortrag halten.
Genau.
Das stelle ich mir witzig vor. Wir gehen da einfach hin und behaupten, wir wären ein total erfolgreicher Podcast mit Hörerzahlen im fünfstelligen Bereich und da sind alle total irritiert, dass sie noch nie von uns gehört haben und wundern sich, in welcher Blase das stattfindet.
Der Florian Primel Podcast, ihr Nummer 1 pädophilen Podcast. So, Frage Nummer 2. Wie und wann haben Sie Ihre innere Stimme gefunden?
Was ist denn meine innere Stimme? Ich würde zuerst definieren wollen.
Mhm.
Was ist, gibt es eine Definition für innere Stimme oder ist das einfach nur so ein ESO-Begriff für die Art und Weise, wie man denkt?
Ich würde sagen, dass das durchaus einen esoterischen Charakter hat, aber das, also meiner Meinung nach meint es das, dass man weiß, wann man etwas will und beziehungsweise wann man quasi auf sein Bauchgefühl zu hören hat. Vielleicht so in dieser Richtung. Dass man sich nicht mehr so lange mit der inneren Zerrissenheit rumschlägt, sondern auf sich selber hören kann und irgendwie relativ kurzfristig eine Entscheidung treffen kann. Mhm. So, dass man sich innerlich ein bisschen geordnet hat, vielleicht.
Mhm. Das ist interessant, denn da habe ich überhaupt gar nicht dran gedacht. Mhm. Das finde ich aber valide und das gefällt mir auch und das würde ich dann gleich gerne beantworten.
Ja.
Aber zuerst würde ich gerne sagen, woran ich gedacht habe. Bei mir war, ich war nämlich total viel näher an der wörtlichen Auslegung des Begriffes und habe darüber nachgedacht, wie man mit sich selbst spricht, wenn man denn denkt. Mhm. Auf welche Art und Weise man Gedanken für sich selbst formuliert und ordnet. Ja. Was natürlich was völlig anderes meint.
Mhm. Ja.
Um deine Definition irgendwie anzuwenden, bin ich mir gar nicht sicher, ob ich dann meine innere Stimme schon gefunden habe.
Mhm.
Zumindest nicht so bewusst. Also klar, auch ich bin mit über 30 inzwischen in der Lage, Entscheidungen so gebührend schnell zu fällen und nicht alles im Klein-Klein zu zerdenken oder zu zerreden. Aber ich glaube nicht, dass das an einer Art Souveränität der inneren Stimme liegt, sondern schlicht und ergreifend an Pragmatismus. Dass man überhaupt gar keinen Bock mehr hat, lange darüber nachzudenken.
Aber ist die innere Stimme, das Finden der inneren Stimme nicht auch die Festigung des Pragmatismus? Also lässt es sich nicht vielleicht auch so auslegen, dass man sicher genug ist, sich über solche Gedanken nicht mehr ausreichend Gedanken zu machen, oder was heißt ausreichend, nicht mehr zu viel Gedanken zu machen, sondern einfach zu sagen, hey, ich kenne mich, ich mach das schon. Ist das nicht vielleicht auch ein Ausdruck der inneren Stimme, zu sagen, okay, ich vertraue mir?
Die innere Stimme als Charakterfestigkeit?
Mhm.
Das kann man bestimmt so auslegen und ich glaube auch nicht, dass es da irgendwie eine Duden-Definition gibt. Von daher ist das alles absolut richtig, was wir sagen. Selbstverständlich wie immer. Gut, wenn du das so auslegst, ja, dann habe ich meine innere Stimme gefunden. Und wann habe ich sie gefunden? Ich würde mal sagen, es ist länger als 5, aber weniger lang als 10 Jahre her.
Mhm.
Also irgendwann, als ich nach 20 Jahre alt gewesen bin, aber ich kann mich nicht genau erinnern. Also es wird nicht im letzten Monat gewesen sein. Aber da gibt es ja jetzt auch nicht irgendwie so ein, bei den meisten wahrscheinlich ein einschneidendes Erlebnis, bei dem man dann feststellt, oh, da habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht und es hat trotzdem geklappt. Das ist ja so ein wahrscheinlich so ein sich sukzessive aufbauender Vorrat an Selbstvertrauen, der halt durch viele kleine Entscheidungen, die man dann halt einfach so trifft, weil man sie treffen muss, sich aufbaut.
Ja.
Und irgendwann hat man dann so dieses gesunde Maß erreicht, also im Optimalfall.
Mhm. Ja.
Würde ich jetzt behaupten.
Also ich würde sagen, dass ging bei mir so los, als ich mit meiner Ausbildung durch war und irgendwie gearbeitet habe und so eigenverantwortlich irgendwie Dinge gemacht habe und Dinge entschieden habe und die dann meistens ganz gut funktioniert haben, so dass man da irgendwie so eine gewisse, mit einer gewissen Souveränität in den Alltag gegangen ist und sich gedacht hat, ach, was auch immer heute kommen mag, wird schon klappen.
Mhm.
So und das als Weg zum Erwachsenwerden war das, glaube ich, wichtig und hat einen auch einen ganzen Schritt nach vorne gebracht. Mhm. Von daher würde ich sagen, das war so nicht der Punkt, aber einer der großen Etappenziele auf dem Weg zum Finden der inneren Stimme.
Mhm. Einfach so diese Erkenntnis, dass man Dinge getan hat und sie einfach funktioniert haben.
Mhm.
Mhm. Ja, das stimmt. Dann wird das bei uns beiden zu ähnlichen Zeitpunkten gewesen sein.
Ja.
Aber vielleicht machen wir auch noch kurz meine Definition.
Oh ja.
Wie denkst du denn dir gegenüber selbst? Mhm. Wie ist deine Stimme, wenn du auf dem Klo sitzt und einfach über Dinge nachdenkst?
Mhm.
Ist sie, wie bei mir, die Stimme von Darth Vader? Spricht James Earl Jones zu dir?
Nee, leider nicht. In meinem Kopf klinge ich wie ich.
Mhm.
Und es gibt so Phasen, in denen ich unterschiedlich denke. Es gibt quasi Phasen, in denen, würde ich sagen, da rede ich mit mir selbst in meinem Kopf, aber da wird mehr gearbeitet, rein argumentativ gesehen, was da so im Kopf passiert. Und manchmal sind das auch so ganz einfache Dinge, die dann quasi gar keine Worte meinerseits in meinem Kopf benötigen. Also das ist situationsabhängig und ist davon abhängig, wie ich irgendwie drauf bin oder ob ich müde bin oder ob der Tag irgendwie stressig war. Das variiert immer so ein bisschen. Und auffällig ist aber, wenn ich Stress hatte zum Beispiel, dann in Anführungszeichen streite ich gerne mit mir. Dann beschäftige ich mich irgendwie gerne geistig mit mir selbst. Und wenn ich ganz viel Ruhe habe, passiert genau das Gleiche. also der gesunde Mittelweg, sagen wir mal so, von der körperlichen und geistigen Anstrengung ist eigentlich der Moment, in dem ich am wenigsten irgendwie großartig mit mir spreche. Wie ist das bei dir? Ist das irgendwie auch so, dass man das irgendwie in verschiedene Phasen unterteilen kann? Oder denkst du immer gleich mit dir? Mit dir denken, das klingt doch total komisch. Ne? Aber da sind ja offensichtlich zwei Parteien dran beteiligt.
Ja, das ist ganz spannend. Meistens ist man sich ja nicht bewusst darüber, dass man jetzt gerade denkt. Und von daher ist, glaube ich, dieser Eindruck, den ich habe davon, wie ich mit mir selbst spreche, der immer stattfindet, kurz nachdem ich mir bewusst mache, dass ich gerade denke. Und ich glaube, dass sich das dann verändert, weil ich dann auch beginne, mit mir selbst auch in einem Dialog zu sprechen. Und auch dann nur die Ich- oder Du-Form benutze. Ich glaube ansonsten, wenn ich so halb wach im Bett liege, was vielleicht so das Nächste ist, was man so mitbekommen kann an dem normalen Gedankenstrom, dann rede ich, glaube ich, nicht in der Ich-Form von mir. Ich glaube, dann ist alles wie in einem Buch beschrieben. Das mag daran liegen, dass ich jetzt seit 5 Monaten Harry Potter gehört habe. 6 Stunden am Tag, gefühlt. Nee, aber ich glaube, das ist so. Ich glaube, nur wenn ich wirklich bewusst denke, dann spreche ich mit mir selbst. Ansonsten spricht irgendjemand, der zufällig meine Stimme hat, über mich oder über Dinge.
Was ich auch immer noch ganz, ganz putzig finde eigentlich, ist, dass man ja, wenn man über irgendwelche Dinge nachdenkt, dann, sag mal, ist das ja immer so ein Umherwerfen von Argumenten und Fakten. Ich find's putzig, dass man sich diese Fakten noch erzählen muss, obwohl man sie ja offensichtlich weiß.
Stimmt.
Das ist wirklich eine Sache, über die denke ich öfter nach. Warum muss ich mir das denn jetzt gerade alles erzählen? Ich weiß es doch, sonst könnte ich es mir jetzt ja nicht erzählen. Das muss dann wahrscheinlich irgendwo ganz hinten aus einer Schublade gezogen werden. Und das muss dann erstmal wieder irgendwie nach vorne gebracht werden, dass man das auch wieder verwerten kann, dieses Wissen.
Ich glaube, so wie du dir das gerade vorstellst, funktioniert das Gehirn nicht, wenn mich nicht alles täuscht. Also es ist ja nicht so, dass alles darin abrufbar ist du nur irgendwie dahin kommen musst, sondern in dem Moment, da du dir eine Tatsache imaginierst, erschaffst du sie ja quasi neu. Du erinnerst ja auch im strengen Sinne nicht Ereignisse, sondern baust sie jedes Mal irgendwie neu zusammen und erinnerst sie dann auch jedes Mal ein bisschen anders. Je nachdem, wie du dich fühlst und je nachdem, wie weit das Ereignis jetzt gerade weg ist. Von daher finde ich das schon nachvollziehbar, da ja auch Sprache ansonsten im lauten Zustand und im Kontakt mit Menschen so das Mittel der Wahl ist, um Dinge bewusst zu machen, dann ist es für mich irgendwie nachvollziehbar, dass vor dem Hintergrund, dass das Gehirn so funktioniert, auch das im Gehirn der Modus ist dafür.
Und wo wir gerade beim Denken sind, muss ich noch eins der allergrößten Gefühle, die so möglich sind.
Das wird bestimmt schlimm.
Nee, das wird überhaupt nicht schlimm. Nämlich, du kennst wahrscheinlich das Gefühl, wenn dir irgendwas auf der Zunge liegt oder du irgendwo liegst und weißt, du wolltest gerade irgendwas machen und jetzt stehst du da und weißt nicht mehr was. Und wenn du dann hart drüber nachdenkst, die Schweißperlen auf der Stirn stehen und es dir dann einfällt, das ist so ein absolut überragendes Gefühl. Also, wirklich, wahnsinnig tolles Gefühl, wenn man einfach wieder drauf kommt durch Nachdenken. Umso deprimierender ist es, wenn man nicht drauf kommt und den ganzen Tag da, was
wollte ich? Was war denn was zur Hölle? Denn?
Ja.
Kenne ich.
Oder wenn man im am Browser ist und irgendwas liest und dann denkst du, ach, okay, das guck ich gleich mal nach, machst den neuen Tab auf und weißt schon nicht mehr, was du gerade googeln wolltest, weil du eben auf der Seite schon wieder 3 Artikel weiter bist. Und dann musst du so Profiler-mäßig wieder von nach hinten gehen und gucken, was hat mich eben gerade eigentlich interessiert? Was wollte ich lesen? Also das habe ich auch ganz oft, dass ich mir wirklich Dinge echt mal irgendwie kurz nicht merken kann.
Ich versuche, diese Situationen zu vermeiden, einfach nur irgendwie rumzugucken und mich so treiben zu lassen. Denn meistens ist das ja so, dass auch wenn man irgendwie auf dem Handy irgendetwas geschaut hat, einfach nur kurz, dann weiß man ja eine Minute später schon gar nicht mehr, was man gesehen hat. Also es passiert mir, wenn ich das denn einigermaßen bewusst mache, wenn ich mich zum Beispiel nach der Arbeit kurz hinsetze, um Nachrichten zu lesen oder so, dann passiert es mir, dass ich Internetseiten öffne, bisschen rumlese, irgendwas gucke, das dann uninteressant finde, einen neuen Tab öffne und dieselbe Seite nochmal öffne. Weil ich schon wieder vergessen habe, dass ich sie gerade schon gelesen habe. Und das finde ich ganz schrecklich und darum versuche ich das eigentlich zu vermeiden und mir irgendwie nur bewusst irgendwelche Artikel zuzuführen, von denen ich schon vorher weiß, dass sie mich möglicherweise interessieren, weil sie irgendwie in meinem Twitter-Feed aufgetaucht sind oder sie jemand empfohlen hat oder sonst was. Dieses einfach nur über Nachrichtenseiten scrollen, also dann kannst du es auch ganz lassen.
Ja, das ist
eigentlich nur Zeit verbrennen.
Ja, das ist es auch. Aber manchmal muss es einfach sein.
Ja, klar.
Manchmal ist man schwach und dann will man sich so berieseln lassen.
Genau, manchmal ist man schwach und Spiegel Online so bunt.
Ja, genau so ist es. Wollen wir mal einen Schritt nach vorne gehen?
Das die können wir Frage gerne machen.
Das ist eigentlich eine ganz geile Frage. Was hören Sie, wenn die Musik aufhört?
Ich habe Tinnitus. Ich höre zweierlei Sorten Pfeifen.
Ach, wie unangenehm. Ich hatte aber auch recht lange Tinnitus. Das hat sich dann irgendwann verwachsen. Zum Glück.
Beneidenswert, möchte ich sagen.
Ja, wirklich. Also das rührte daher, dass wir, als ich mit 13 meine erste Band hatte, dass wir damals noch in einem unausgebauten alten Kuhstall geprobt haben mit Betonwänden ohne Gehörschutz.
Und denn mit 13 ist man unzerstörbar.
Ja, und das hat sich leider nicht beweitet. Man ist nicht unzerstörbar. Und ich hatte daraufhin irgendwie 3-4 Jahre lang echt so einen Tinnitus.
Wow.
Das war unangenehm, ist dann aber erst leiser geworden und dann war er irgendwann ganz weg, ohne dass ich es gemerkt habe, bis ich dann irgendwann beim Arzt war und der gefragt hat, was macht eigentlich ein Tinnitus? Was macht eigentlich mein Tinnitus? Ich habe keinen Tinnitus mehr. Ich habe keinen Tinnitus mehr.
Oh!
Ja.
Ja, sehr beneidenswert.
Ja, auf jeden Fall. ja, aber was höre ich, wenn die Musik aus ist? Musik eigentlich tatsächlich. Musik ist eigentlich nie aus. Also auch wenn ich im Auto sitze und Musik höre und dann steige ich aus dem Auto aus, dann läuft der Song eigentlich weiter. Also ich habe eigentlich immer irgendwie Musik im Kopf. So, und das wird höchstens mal durch meine Gedanken verdrängt, aber meistens gibt es dann noch so leichte Background-Musik. Also irgendeine Melodie ist eigentlich immer irgendwie im Kopf. Also so Musik richtig aus gibt es eigentlich gar nicht.
Also richtig aus gibt es nur, wenn irgendwas anderes läuft.
Ja.
Wenn irgendwie Sprache läuft oder ein Film oder sonst was.
Ja, aber so wenn man einsam ist oder alleine, dann läuft eigentlich immer Musik. So als Untermalung des Alleinseins.
Das müsste ich mal ausprobieren. Ich war schon lange nicht mehr alleine und nicht in der Situation, dass irgendetwas dabei an war, weil meistens hat man ja was zu tun. Dann ist man in aller Regel damit so beschäftigt, dass man wiederum, wie vorhin schon gesagt, nicht darauf achtet, was man gerade denkt. Und dann weiß ich auch nicht, ob ich an dieser Stelle da irgendwo Musik im Kopf habe oder man hat halt im Hintergrund irgendwas laufen und dann ist halt das präsent. Ich könnte es gar nicht so genau sagen, ob bei mir die Musik weiterläuft. Also sicherlich läuft sie dann irgendwie ein paar Sekunden weiter, vielleicht auch ein paar 10 Sekunden. Aber ob nach 10 Minuten noch irgendwas von dem letzten Song oder auch dem vorvorletzten oder so da wäre, das könnte ich jetzt nicht bestätigen oder verneinen, weiß ich nicht.
Also bei mir ist es ja so, ich bin Schlagzeuger und hab halt auch immer das Bedürfnis, irgendwie mit den Fingern oder mit den Füßen irgendwie ein Beat zu machen. Und dadurch, dass ich das halt immer mache, habe ich halt immer so ein Beat. Irgendwie, der muss sich ja irgendwo dran orientieren.
Wie schnell läuft denn der Beat deines Lebens? Oh.
Und dann läuft halt immer irgendwie ein Song zu dem ich halt dann irgendwie rumzappel. Und darum ist es eigentlich so, dass die Musik eigentlich tatsächlich irgendwie nie so richtig aufhört.
Das ist doch eigentlich ganz schön.
Ja, auch jetzt gerade, während wir diese Diskussion geführt haben, läuft immer noch Musik in meinem Kopf.
Ach, darum bist du so abwesend und fahrig.
Ja, ah, so ist es.
Bin empört. Nächste Frage.
Oh yeah. Ist Musik für Sie Muttersprache oder Fremdsprache?
Ich glaube, wir sind beide so tief in der Sache drin mit der Musik.
Ja.
Beide auf der Seite des Musikmachens. Wir spielen beide Instrumente. Wir befassen uns auch ansonsten damit. Ich kann das nicht anders beantworten als mit Muttersprache,
ja,
oder?
Ja, auf jeden Fall.
Wobei, stimmt ja auch nicht ganz. Es gibt ja durchaus, wenn auch bei uns beiden wahrscheinlich sehr, sehr wenige Fälle, aber es gibt durchaus Fälle, ich möchte sagen Genres oder Songs, bei denen man Musik sehr fremd wahrnimmt.
Ja, es gibt natürlich so Genres, wo das Hören immer noch Arbeiten ist.
Mhm.
Aber das ist eigentlich das Allerwenigste, finde ich. Also ich kann mich eigentlich in die meisten Genres irgendwie, zumindest in irgendeiner Art und Weise irgendwie reinlehnen, dass man das irgendwie aufnimmt und begreift. Aber du hast recht, es gibt durchaus Genre, irgendwie so Gabba-Techno oder sowas. Mhm. Oder
ja, genau.
Irgendwelche World-Musik von irgendwelchen indogenen Stämmen oder sowas.
Genau das wollte ich gerade sagen. Das, also wir hören ja auch wirklich so im Rahmen dessen, was der weite Kreis von Pop- und Rockmusik so hergibt, wirklich abgefahrene Scheiße.
Ja.
Und fühlen uns aber trotzdem wie bei einer Muttersprache, wenn wir irgendwelche progressiven Rockbands mit 7/13-Takten hören.
Mhm.
Also das können wir durchaus deuten. Ich würde sagen, das ist dann immer noch Muttersprache, aber ein eher komplizierter Vortrag in der Uni.
Ja, mit sächsischem Dialekt.
Aber man kann dem grundsätzlich folgen und weiß, was es soll.
Mhm.
Während irgendwie tibetanischer Kehlkopfgesang.
Ja. Wie letztens erst gehört.
Halt ja, durchaus geil. Eine Fremdsprache darstellt.
Ja, das stimmt. So was Komisches, ja. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gesehen habe. Vielleicht war das sogar irgendwie auf YouTube ein Ausschnitt von irgendeiner Superstar-Show oder sowas. Das war auf jeden Fall total seltsam. Aber andere Kultur, andere Sitten, würde ich sagen. Kann man mal machen. Also wäre jetzt nichts, was, glaube ich, in Deutschland erfolgreich wäre, aber warum denn nicht?
Aber wir nehmen es als Sprache wahr, oder? Also wenn wir in diesem Bild bleiben wollen. Wir verstehen, dass die da Musik machen.
Ja, ja, ja.
Wir verstehen die Worte nicht, weil uns der Zugang dazu fehlt und das Wissen. Aber dass das irgendwie eine Art von Musik ist, verstehen wir. Genauso wie bei nur irgendwelchen perkussiven, wiederum von irgendwelchen indigenen Stämmen gemachten Trommeltänzen zur Besänftigung des Regengottes.
Mhm.
Und da verstehen wir ja, dass das irgendwie Musik ist.
Das erinnert mich an so diese alten Leute, die dann irgendwie so Metal hören und sagen, was ist das für ein Lärm?
Ja.
Das ist doch keine Musik.
Mhm.
Mhm. Ich glaube, für die ist das Fremdsprache.
Ja. Stimmt. Das ist echt interessant.
Mhm.
Da haben wir irgendwie einen sehr viel weiteren Sprachhorizont.
Mhm. Ja, wenn man die Terminologie weiter benutzen will, das ist der Sprachhorizont deutlich größer. Aber da, auch da, die Zeit öffnet die Leute. Noch ein paar Jahre und dann vielleicht stehen meine Kinder dann auf tibetanischen Kehlkopfgesang. Wer weiß das schon.
Ja, wir warten auf die erste progressive Metalcore-Band mit tibetanischem Kehlkopfgesang. Das wird grandios.
Unbedingt.
Wie heißt noch diese Musikrichtung aus South Park, in der ständig gefurzt wird?
Oh Gott, weiß ich nicht. Aber sehr gut.
Sehr, sehr schön, ne?
Ja.
War wirklich ganz toll.
Terence Philip. Nächste Frage, würde ich mal sagen. Ich sortiere hier gerade mal so ein bisschen nach... Geilnis der Fragen, ja. Haben Sie während eines Konzertes jemals laut Bu gerufen?
Glaube nicht.
Ich bin mir sogar ziemlich sicher.
Schon allein aus Respekt vor den Vortragenden.
Ja, genau. Das ist es nämlich. Ich finde es respektlos, jemanden entgegenzubuhnen, nur weil mir das nicht gefällt, was er macht. Wer bin ich, um darüber zu urteilen? Schon alleine, dass er mutig genug ist, sich auf die Bühne zu stellen und das vorzutragen, was er gemacht hat und was ihm am Herzen liegt, entzieht mir ja schon eigentlich das Recht, darüber so zu urteilen, dass ich ihn deswegen fertig machen muss. Mhm. Also das finde ich auch demütigend. Und
ja.
mit Demütigung will ich nichts am Hut haben und finde ich auch falsch und das sollte niemand machen. Mhm. Niemand sollte irgendjemanden ausbuhen. Man muss nicht klatschen, finde ich. Das Buh sagen ist was anderes als nicht klatschen. Wobei ich auch klatsche, wenn ich jetzt was nicht so geil fand. Also ich finde immer noch, kann man das würdigen, dass da jemand steht und irgendwie sein Ding durchzieht.
Mhm.
Also zumindest, wenn er sein Ding ernsthaft durchzieht. Mhm. Wenn er einfach nur auf einer Bühne steht, um Leute zu nerven und da irgendwie Scheiße zu machen, dann muss man auch nicht klatschen, dann kann man auch mal Buh sagen. Wenn da jemand wirklich mit sein Herzblut in eine Sache steckt und da irgendwie sich die Seele aus dem Leib performt, dann hat man kein Recht, da was gegen zu sagen.
Mhm. Selbstverständlich, ich stimme dir zu, ich möchte nur widersprechen in dem Punkt, dass du sagtest, es wäre nicht an dir, das zu beurteilen. Natürlich, es ist an uns, das zu beurteilen, denn wir sind das Publikum. Wahrscheinlich ist es sogar nur an uns, das zu beurteilen. Und jeder, der sich in eine Öffentlichkeit mit irgendeiner Art Aufführung stellt, tut das ja, um beurteilt zu werden. Im Optimalfall positiv, dann bekommt er Anerkennung. Aber während der Performance ist halt einfach nicht der Zeitpunkt dazu.
Ja, 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 das ist ja, klar.
Nicht im geringsten zielführend.
Ja.
Und ich finde das Ausbuhen dann halt auch einfach nur respektlos.
Ja. Ja. So, haben wir diese Frage auch schon mal wieder hinreichend geklärt.
Ganz wunderbar.
Ja. Muss man unbedingt klatschen?
Moment, wurdet ihr schon mal ausgebuht, als ihr auf einer Bühne standet?
Zum
Wurdest
Glück
du
nicht.
Schon mal von einer
Nein.
Bühne gebuht?
Nein, Gott sei Dank nicht. Und ich wüsste auch nicht, was das mit mir machen würde.
Mhm.
Also ich glaube, das ist was, das geht ziemlich tief, könnte ich mir durchaus vorstellen. Also schon die Vorstellung, ich würde auf einer Bühne sein und jemand buht mich aus, das ist, glaube ich, das rüttelt so ganz tief in einem. So, das macht irgendwas mit einem, oder das öffnet Türen, die man eigentlich nicht öffnen möchte.
Mhm. Wobei ich mir gerade vorstelle, dass es möglicherweise auch einen Unterschied macht, von wem man ausgebuht wird.
Das wäre das Nächste, was ich sagen wollte. Das kommt jetzt natürlich an, wer buht. Mhm. Also wenn da hinten aus irgendeiner Ecke ein besoffenes Arschloch mich ausbuht, dann ist mir das schön egal. Aber sag ich mal, wenn es da in irgendeiner Form einen Konsens gibt von Leuten, denen ich durchaus zutrauen würde, dass ich sie mag und sie durchaus einen ausreichenden Horizont haben, um das beurteilen zu können, dann würde mich das schon treffen.
Ich habe gerade überlegt, wie es wohl wäre, auf einem Konzert von dir zu sein, wo halt auch ein entsprechendes Publikum anwesend ist und in der Mitte vor der Bühne steht jemand, der aussieht, als wäre er eigentlich lieber zu DJ Bobo gegangen.
Ja.
Und dich dann ausbuht. Dann ist er zwar immer noch ein Arschloch in der Definition, die wir eben gegeben haben, aber witzig wäre es an der Stelle, oder?
Das wäre witzig, ja. Das wäre dann auch der Fall, der mich nicht treffen würde.
Und ich glaube aber, die Frage, die du jetzt gerade stellen wolltest, die haben wir schon beantwortet eben, oder?
Ja.
Okay.
Man muss nicht klatschen, darf aber. Und man sollte eigentlich auch klatschen.
Ja. Man muss ja nicht frenetisch applaudieren.
Nein, so, hier, was?
Ich würde auch sagen, du machst jetzt noch eine.
Eine, oder muss ich jetzt?
Ja,
muss ich besonders
muss jetzt ein bisschen suchen. Denn wir haben vor der Sendung gesagt, dass wir heute eine kurze Sendung machen, aufgrund der am Anfang geschilderten arbeitsmäßigen Belastungen, die wir gerade haben. Und aufgrund des Umstands, dass wir gleich einfach noch ein bisschen was von unserem Feierabend haben wollen, ne?
Mhm. So. Haben Sie heute schon jemanden umarmt?
Selbstverständlich.
Diese Frage, gerade gelesen habe, habe ich gedacht, die muss ich mal stellen. Denn heute war so ein Tag, ich habe heute wieder lange gearbeitet und bin irgendwie nach Hause gekommen. Oder hab mich schon, als ich auf meine Straße gebogen bin, habe ich schon gedacht, wenn ich gleich nach oben komme, dann drücke ich erstmal Natascha so richtig. Da habe ich so richtig gedacht, so, oh, das brauche ich erstmal. Dann bin ich nach oben gekommen, erstmal meine Freundin mal so eine Minute in den Arm genommen. Mhm. Einfach mal so, weil, keine Ahnung, weil ich das einfach mal irgendwie brauchte. Einfach mal irgendwie, boah, jetzt habe ich richtig Bock, mal jemanden in den Arm zu nehmen. Einfach, das war so richtig, das war mal so richtig eine Umarmung, die mal so richtig von innen kam. So richtig schön mal gewesen. Mhm. Ja, also ich habe heute auch schon jemanden umarmt. Und heute ist sogar besonders gut. So, diese Frage war ein bisschen platt, von daher, wie gesagt, Zugabe! Okay, es gibt noch eine Frage.
Also, wenn wir die jetzt ein bisschen ausschweifender beantwortet hätten, wäre das echt eine coole Abschlussfrage gewesen.
Ja.
Aber gut, du scheinst da noch was im Petto zu haben.
Ich habe gar nichts im Petto.
Oh.
Oder hast du noch irgendetwas zu deiner heutigen Umarmung beizutragen? War deine Umarmung heute auch besonders intensiv? Oder?
Meine Umarmung war heute eine tröstende Umarmung.
Auch die muss sein.
Denn in unserer Beziehung ist, glaube ich, heute meiner Frau der Part zu gefallen, den du eben bei dir beschrieben hast.
Ja, das kommt durchaus vor, ne? Mhm. Manchmal braucht man einfach eine Umarmung.
Ja.
Also eine Umarmung hilft ja auch tatsächlich irgendwie, ne? Auch wenn es ja irgendwie nur Körpermasse aneinander hängen ist, macht das schon irgendwie was mit einem, finde ich. Also auch wenn es einem irgendwie schlecht geht und man wird mal richtig schön umarmt, mhm. Das bringt einen schon nach vorne. Das ist fast so gut wie ein Bier.
Das ist auf einer Ebene. Ja, aber umso trauriger, wenn man niemanden hat, den man gerade umarmen kann. Dann braucht man entweder sehr viel Bier oder halt einen Baum im Garten.
Ja, ja, und der hat ja nicht mal 38 Grad Kerntemperatur. Ja. Ach, komm mal. Eine geht noch. Das war jetzt ein bisschen einfach. So, die großen Fragen hier. Also teilweise sind da Fragen dabei.
Komm, dann liest doch einfach die bescheuertste Frage vor, die du da findest. Und wir beantworten sie dann absolut unangemessen.
Okay, das dümmste Sprichwort überhaupt. Und ich habe mir nicht mal Mühe gegeben, eine besonders dumme Frage zu finden.
Wein auf Bier, das rate ich dir. Bier auf Wein, das lass sein. Das macht nämlich überhaupt keinen Sinn.
Allgemein, dieses ganze Durcheinandertrinken sollte man nicht tun, hat sich mir nie so richtig erschlossen. Also ich habe mein Leben lang irgendwie Dinge durcheinander getrunken und hatte da nie Probleme mit. Ich glaube, das Problem ist einfach, dass man dann zu viel säuft.
Mhm. Ich glaube, am Ende des Tages, naja, ich bin mir gar nicht sicher. Also es kommt sicherlich im Wesentlichen am Ende des Tages auf die kumulierte Menge Alkohol an, die du zu dir genommen hast. Aber es ist ja nun unbestritten so, dass gewisse Dinge aufgrund der Tatsache, dass noch andere Stoffe mit drin sind, die Katerwirkung des Alkohols nicht unbedingt besser machen.
Ja, klar. Oder wenn du den ganzen Abend so säurehaltiges Wodka-Lemon trinkst und danach irgendwie noch ein 43er mit Milch, dass das nicht cool ausgehen kann, kann man eigentlich mit rechnen.
Ja.
Aber so, weiß ich nicht, wenn du jetzt Bier trinkst und dann trinkst du mal ein Whisky Cola und dann trinkst du nochmal ein Long Island Ice Tea und danach trinkst du nochmal einen kurzen Jägermeister. Ich glaube nicht, dass das irgendeinen Unterschied macht in der Wirkung des Alkohols.
Da bin ich mir auch relativ sicher. Ich bin der festen Überzeugung, dass es nicht so besonders hilfreich ist, in seinen Getränken viel Zucker zu sich zu nehmen.
Das ist generell nicht hilfreich.
Und dass dasselbe aber auch für Säure gilt.
Ja, also.
Also sich 3 Flaschen Rotwein reinzudrehen, führt jetzt nicht dazu, dass du einen geilen Morgen hast.
Nee, also, ich muss sagen, Säure ist auch eigentlich so das Unangenehmste, finde ich. Also so säurehaltige Geschichten, das. Hast du zu viel getrunken, hast am nächsten Tag auf jeden Fall die Packung doppelt zurückgekriegt.
Und Sodbrennen dazu.
Mit Sodbrennen habe ich tatsächlich, ich hatte mein Leben noch nicht einmal Sodbrennen.
Bist du dir sicher?
Ja. Ja.
Aber wie kannst du das denn sagen? Du weißt doch dann gar nicht, wie sich das anfühlt.
Aus Beschreibung mir nahestehender Person habe ich eine gute Vorstellung davon, wie sich Sodbrennen anfühlt. Und ich weiß, dass ich dieses Gefühl noch nie hatte.
Auch beneidenswert.
Ja, aber ich habe auch zum Beispiel, habe ich eigentlich keinen Kater. Also ich hatte auch jetzt in meinem Leben so, dass ich mich mal nach dem Trinken mal richtig schlecht gefühlt habe ich nicht.
Challenge. accepted.
Also in meiner Jugend gab es eigentlich nur zwei Optionen. Entweder ich habe getrunken und musste mich dann nachts noch übergeben. Mhm. Oder ich war unfassbar besoffen, bin eingeschlafen, bin am nächsten Tag aufgestanden und alles war super, als wäre nichts gewesen. Also die beiden Optionen gibt es, dass ich mich irgendwie am nächsten Tag schlecht fühle oder dass andere haben ja auch das Problem, dass sie am nächsten Tag dann irgendwie noch sich übergeben müssen. Also das ist ein...
Dieses Problem ist mir sehr, sehr gut bekannt.
Ja, ich wollte dich da jetzt nicht direkt ansprechen, aber ja, ich weiß. Aber das ist auch was, das weiß ich nicht, das ist mir vollkommen unbekannt, dass das irgendwie passieren kann. Mhm. Also bei mir ist es entweder gleich oder nichts.
Ja, krass. Ja,
vielleicht. Also zum Glück. Also ich bin sehr froh, dass es mir nicht wie anderen, wenn ich mal ein bisschen was getrunken habe am nächsten Tag, dass man dann so leiden muss. Das nimmt einen ja dann auch so ein bisschen den Spaß an der ganzen Sache. Das ist dann ja wirklich so ein Gleichgewicht. Du hast einen sehr guten Tag, dafür wird der nächste Tag sehr schlecht, damit man im Schnitt wieder normale Tage
hat. Ja, Malte Welding hat dazu gesagt, saufen wäre das Glück vom nächsten Tag borgen. Mhm.
Ja. Ja. So ist es. Und so ist es bei mir zum Glück nicht.
Und ich will ja jetzt wirklich nicht unken, aber du wirst ja auch nicht jünger. Und selbst wenn sich von diesem Status, auf dem du dich jetzt befindest, das in eine ähnliche Richtung bewegt, wie das bei allen alternden Menschen tut, dann wird es dir vielleicht in meinem Alter immer noch nicht ganz so schlecht gehen wie mir jetzt, wenn ich trinke. Aber irgendwann wird es dir so schlecht gehen wie mir jetzt, wenn ich trinke.
Hattest du denn auch mal kein Problem damit oder ging es dir schon immer am nächsten Tag ein bisschen scheiße?
Ein bisschen scheiße, glaube ich, immer. Also selbstverständlich war das zwischen 16 und 25 kein so großes Problem, wie es jetzt ist, wo ich trinken muss und dann eigentlich am übernächsten Tag noch was davon merke. habe ich gerade gesagt, wo ich trinken muss. Und nee, aber Kater begleitet mich mein Leben lang.
Ach, wie unerfreulich. Ja, das ist mal ein schöner Abschluss. Der Kater begleitet uns sauber. Ein Leben lang. Ja.
Kater und Suff, das sind die Konstanten.
Schlechte Sprüche war auch gerade eigentlich das Thema, ne?
Du hast absolut recht und du hast noch keinen rausgehauen.
Nee, und ich denke gerade auch drüber nach. Ich finde den Spruch, schlaf drüber, finde ich irgendwie blöde. Also ich finde...
Findest du?
Also ich finde eigentlich, meiner Meinung nach, müsste man zwei Nächte drüber schlafen, wenn man es schon irgendwie... wenn man schon richtig machen will, irgendwie einen Tag, um die Wut abzubauen und den nächsten Tag, um mal ordentlich drüber nachzudenken. Mhm. So, und das Schlaf drüber, das ist immer so eine, was einem mal vorgeworfen wird, man sei irgendwie impulsiv, obwohl man einfach nur eine Meinung hat und die eigentlich auch nicht verlassen will, finde ich, Schlaf drüber immer so ein komisches Argument. Also, nichtsdestotrotz ist Schlaf drüber jetzt keine schlechte Empfehlung, so per se. Aber
da war man ja auch nachts seine Gedanken sortiert, ohne das mitzubekommen.
Ja, aber so Schlaf drüber zu sagen, nur weil einem das Argument des anderen nicht gefällt oder die Meinung ist halt irgendwie eine denkbar schlechte Idee. Daher.
Ich habe gerade das Gefühl, dass es haufenweise schlechter Sprichwörter oder Redensarten geben müsste, die ich parat haben könnte. Und ich möchte auf irgendwas hinauskommen, was sowas sagt wie das ist halt so, wir haben das schon immer so gemacht oder das gehört so. Mir fällt aber überhaupt kein Sprichwort ein, was in diese Richtung geht gerade. Obwohl ich mir ganz sicher bin, dass es da zig von gibt.
Ja, ja.
Und man die eigentlich am Start jetzt haben müsste. Aber wie wir ja schon gesagt haben, viel Arbeit und wenig Bier macht unsere Gehirne kaputt.
Es ist nicht alles Gold, was glänzt.
Was sagt denn das aus eigentlich? Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Dass man sich nicht vom Schein von Dingen trügen lassen soll.
Ja.
Und das ist jetzt kein unbedingt dummer Spruch.
Nee, ich
du liest jetzt einfach random vor.
Ja, geteilte Freude.
Lars hat sein Handy gerade gezückt, ja, und hält es mir in die Fresse und grinst sich einen ab und liest jetzt vermutlich einfach noch 20 Minuten Sprüche vor.
Wer nicht hören will, muss fühlen. Was ich nicht
das
weiß.
Das ist ein dummer Spruch. Wer nicht hören will, muss fühlen. Das ist ein komplett idiotischer und maximal aus der Zeit gefallener Spruch.
Ja.
Wer nicht hören will, der muss halt, der will halt nicht hören. Punkt. Der muss möglicherweise mit den Konsequenzen leben, aber die sollten vielleicht nicht sein, ihm einen in die Fresse zu hauen.
Ja,
also nicht immer.
Ja. Also das war eigentlich gerade der perfekte Spruch zum Abschluss, fand ich. Mhm. Wer nicht hören will, muss fühlen.
Genau.
Die Zeit hat ihn überholt.
Wer nicht hören will, muss fühlen, ist der perfekte Spruch, um nochmal darauf hinzuweisen, dass wir uns sehr freuen würden, wenn wir auch weiterhin unsere 3 bis 4 Stammhörer haben würden.
Mhm.
Denn wer das hier nicht hören will,
der muss fühlen.
Absolut. In diesem Sinne, schön, dass ihr dabei wart. Lars, schön, dass du da gewesen bist.
Sehr gerne.
Wir hören uns schon in der nächsten Woche wieder, und zwar mit einer irgendwie gearteten Sondersendung, denn es geht ja mit sehr, sehr großen Schritten auf Weihnachten zu.
Oh ja.
Wir werden dem auf irgendeine Art und Weise Rechnung tragen und wir freuen uns schon drauf. Macht's gut.
Bis dann. Ciao.